auf der Alm. Da sind wir frei und wunderbar. Unser Podcast zeigt, wie wandelbar alles war.
Ja, Niki, servus. Schön, dass du da bist bei uns auf der Alm, auf 1500 Meter. Freut mich, dass du das aufgeschafft hast. Wie geht's dir da herum? Ja. Einmal so abseits vom Fußballplatz.
Also zum einen richtig schön da herum. Also echt cool. Gefällt mir. Und ja, danke, dass ich da sein darf. Und einfach mal ganz was anderes wie auf dem Fußballplatz.
Voll gern. Niki Biller, du bist ja eine wahre Fußball-Ikone. Du bist in Angerberg aufgewachsen und bist eigentlich eine Angerbergerin. Und bist ja nicht nur aus dem Fußball bekannt, du bist ja früher auch eine Kickbox-Ikone gewesen. Ich weiß es nur selber. Ich bin im Rahmen Kickboxen gegangen und da bist du mir schon aufgefallen. Du hast ja in jungen Jahren schon, bist ja du dreifache Kickbox-Europa- und Weltmeisterin geworden und zigfache Staatsmeisterin. Also du hast die Leute anscheinend richtig auf die Schnauze gehauen früher schon.
Vielleicht hat jemand, aber so schlimm war es nicht.
Aber echt, echt gewaltig. Also es hat sich schon abgezeichnet, dass Sport dir anscheinend ziemlich gut liegt. Und Ellbogen raus, scheint da nichts auszumachen. Fußball ist ja doch auch, sage ich mal, ein tougher Sport, oder? Also da geht es ja auch schon auch teilweise hart her.
Ja, also die haben mehr, die haben weniger. Aber ich glaube schon, dass von Anfang an Sport mein Zuhause war, da ich da einfach gut aufgekommen war.
Mhm, ja, und es ist da wirklich gut gelegen. Aber wie fühlt sich das an, wenn man schon in so jungen Jahren erst beim Kickboxen schon im Nationalteam für sein Land antreten darf? Es muss ja extrem aufregend sein, oder?
Also ich glaube oder würde sagen, es ist für jeden Sportler etwas Besonderes, wenn man weiß, okay, man hat oder man vertritt sein Land, egal jetzt in welcher Sportart oder ja, bei was auch immer. Aber es ist, glaube ich, immer was Besonderes, wenn man sagt, man vertritt Österreich bei irgendeiner Veranstaltung.
Das kann ich mir vorstellen. Und ist das dann wirklich so ein großes Turnier mit Hymne und so, also dass man wirklich sagt, wow, jetzt bin ich da?
Auf jeden Fall. Also bei jedem Event, wo man mit dem Nationalteam unterwegs ist, wird die Hymne gespielt, aber jetzt beim einen oder anderen halt quasi beim Match schon vorher. Beim Kickboxen war es halt dann, wenn man quasi den Titel gewonnen hat.
Ja. Ja. Und hast du da leicht bei den Siegen im Kickboxen? Hast du da gleich mal gewusst, du, das ist eine gemeine Wiesn oder war schon noch ein bisschen ein Konkurrenzkampf?
Gemeine Wiesn war es nie. Das soll es auch nie sein. Also ich glaube, mit der Einstellung darf man als Sportler nie reingehen. Man muss sich genau jeden Wettkampf so vorbereiten, wie wenn es quasi das Endspiel oder Endkampf gewesen wäre. Ja. Und es war schon immer was Besonderes. Und klar, über die Jahre hinweg entwickelt man Routinen und also kriegt auch genug Erfahrung, dass man weiß, wie man mit Dingen umgeht. Aber es ist jetzt nie so, dass jeder Kampf immer das Gleiche ist.
Ja, das denke ich mir.
Oder jedes Spiel immer das Gleiche ist.
Ja, das denke ich mir natürlich. Aber echt, echt beeindruckend, mit welcher Kontinuität du das durchgezogen hast. Weil viel verloren, was ich weiß, hast du nicht. Du hast ja fast alles gewonnen oder hast sogar alles gewonnen. Also in deiner Gewichts- und Altersklasse warst du eigentlich unschlagbar. Und dann so, ich glaube, mit 16 Jahren hat dich aber mehr als Fußball gereizt, oder?
Ja, also ich habe eigentlich mit 5 schon parallel beides gemacht, also Kickboxen und Fußball. Und ja, war da in beiden Sportarten sehr, sehr gut aufgehoben und habe dann halt gewusst, ja, okay, mit 16 hat sich dann die Möglichkeit ergeben, oder mit 15 eigentlich, dass in St. Pölten die Akademie eröffnet hat, wo ich quasi Schule und Fußball verbinden konnte. Das war immer mein Wunsch oder mein Traum, dass ich in sowas reinkomme oder so einen Weg einschlagen kann. Und dann war ich ja glücklich, dass das halt quasi in dem Zeitraum, wo ich Schule wechseln habe müssen, funktioniert hat oder stattgefunden.
Und diese Fußballakademie für Frauen, hat es das immer schon gegeben oder ist das relativ neu dann gewesen zu deiner Zeit?
Also das relativ neu gekommen. Also es war quasi, ich war der erste Jahrgang, der was da einberufen wurde oder wie man sagen will, oder halt die Chance gekriegt hat, dort zu trainieren oder halt hinzukommen. Und für mich, wie gesagt, war es auch schon der Wunsch, dass ich Schule und Sport kombinieren kann. Das ist mir da einfach ermöglicht
worden. Ja, super. Und ist das über Scouting gelaufen oder hast du ein Probetraining abwickeln dürfen,
messen? Da hat man quasi vorab, also ich habe eine Einladung gekriegt, vorher schon vom ÖFB, ob man sich das anschauen will. Und dann war man quasi beim Sichtungstag, also ich und meine Mama und eben nur ein paar andere von Tirol und haben uns das eben angeschaut und dann war, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob eine Aufnahme, so Aufnahmeprüfung war oder nicht, oder? Kann ich mich jetzt gar nicht mehr genau erinnern. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Jahre danach stattgefunden hat, wie es jetzt bei mir war, weiß ich ehrlich gesagt.
Ja, okay, und dann bist du auf Fußballakademie gegangen?
Genau.
Und das war dann schon fast ein bisschen das Sprungbrett in Richtung Profikarriere, oder?
Ja, also davor habe ich, also bevor ich in die Schule gegangen bin, habe ich ja schon eineinhalb Jahre bei Wacker Innsbruck gespielt.
Warst du da schon als Profi tätig oder war das noch Amateursport?
Also wir haben zwar, also ich habe am Anfang in der zweiten Liga gespielt und dann in der ersten, aber war halt. Also sie haben schon in der ersten Bundesliga quasi gespielt, aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, dass es Profifußball war, sondern es war eher Amateur.
Okay. Wie kann man denn das Damen-Profifußball mit Männerfußball vergleichen, von der Liga her? Wie darfst du das einordnen?
Vergleichen würde es jetzt gar nicht, weil man andere Sportarten jetzt auch Damen und Männer weniger vergleicht, also beim Skifahren, Tennis, das heißt einfach Tennis und deshalb, oder Skifahren, aber ich würde es jetzt gar nicht so vergleichen. Ich glaube, man muss es schon separat betrachten, aber trotzdem ist es so, dass der Frauenfußball viele Zuschauer mittlerweile generiert, dass mehr mediale Aufmerksamkeit ist, dass ja generell einfach auch viel Fokus auf den Frauenfußball liegt mittlerweile.
Wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt blöd gesagt, bei so einer Männermannschaft mitspielen darfst, meinst du nicht, dass du auch ein, zwei Tore schießen kannst?
Ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied. Tore schießen, glaube ich, kann man vielleicht immer mal, aber körperlich sind es natürlich schon zwei unterschiedliche Sachen. Das
sind schon Welten, oder?
Ja.
Also tut man sich dann schon schwer.
Schon eher. Also man merkt ja schon den Unterschied, wenn es dann so in 16 bis 18 reingeht, je nachdem, wie gut die Jungs sind, wird es schon schwierig. Also mit Frauen kann man relativ oft dann nur vielleicht was mit der Taktik machen, weil die Jungs in dem Alter noch nicht so geschult sind, je nachdem, gegen wen man natürlich spielt.
Ja.
Aber da sieht man dann schon große Unterschiede, weil athletisch ist es dann ganz klar einfach ein Unterschied. Klar.
Aber dir wird natürlich auch das Kickboxen sehr geholfen haben, oder? In der körperlichen Durchsetzung und vor allem auch Angst vom Gegner. Ich meine, ich habe auch mal Fußball gespielt und es ist ja doch, man prallt ja teilweise voll aufeinander. Und wenn du durch Kickboxen einfach schon gewöhnt bist, dass du mal einen Schlag ins Gesicht kriegst und so, das wird dir sicher geholfen haben, oder?
Vielleicht ja, aber ich würde es jetzt gar nicht so, sage ich jetzt mal, in dem Zusammenhang betrachten, sondern eher, was man menschlich gebracht hat und was ich da so mitgekriegt habe. Ich glaube, das waren Dinge, was man vielleicht im Laufe des Lebens einfach viel, viel mehr gebracht haben, wie jetzt dann sagen, okay, die Schlagfertigkeit oder das Abgebrühte, sondern ich glaube eher diese menschlichen Dinge und diese Werte, was man vermittelt gekriegt hat.
Und wenn es dann, jetzt warst du in St. Pölten, wie lange ist die Schule gegangen?
4 Jahre.
4 Jahre.
Ja.
Die hast du dann angeschlossen. Und was war dann die nächste Station?
Die nächste Station war dann, also ich tue es kurz aufholen, also angefangen habe ich bei Angerberg, dann war ich bei Innsbruck, dann war ich parallel in der Akademie. Und in der Akademie habe ich dann zu St. Pölten gewechselt, damit einfach die Fahrzeit eine kürzere ist, weil ich von St. Pölten nach Tirol pendeln am Wochenende war irgendwann sau anstrengend.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte einfach in der Nähe sein und bin dann zu St. Pölten gewechselt und war dann nur 2 Jahre in St. Pölten während der Schule und bin dann nach der Schule nach Deutschland gewechselt zu Hoffenheim.
Zu Hoffenheim. Und wie ist das zustande gekommen, dass du zu Hoffenheim dann gegangen bist?
Ich habe dort ein Probetraining gemacht und haben gesagt, ja, der Kader ist eigentlich voll, aber sie wollen mich trotzdem haben. Und dann habe ich dort einen Vertrag unterschrieben und bin auch echt dankbar, dass mir quasi die TSG das ermöglicht hat.
das war dann so richtig das, die Eröffnung des Profifußballs von dir, oder? In einer richtigen, ja, erste Bundesliga. Also eigentlich die höchste Liga, was man in Deutschland oder auch wahrscheinlich im Vergleich auch Österreich so ziemlich der beste Fußball im Frauenbereich, was gibt, oder?
Genau, das war für mich einfach wichtig, dass ich sage, ich mache einen nächsten Step. Ich verlasse quasi Österreich, weil in Deutschland der Fußball einfach schon viel, viel weiter war oder ist einfach und einfach auch viel mehr Geschichte dahinter steht oder Erfolge, sagen wir so, mit Weltmeistertitel Europa. Also da ist sehr viel dahinter gewesen. Und da habe ich gesagt, okay, das möchte ich einfach machen und das ist so mein Ziel gewesen. Und da war ich einfach dankbar, dass ich dann diesen Schritt machen habe können.
Ja, mega. Du warst ja wirklich extrem erfolgreich. Bei Hoffenheim bist du insgesamt 8 oder 9 Jahre. Dann hast du bei Hoffenheim gespielt.
Ja, 9 Jahre.
Und bist ja Stürmerin. Und sehr erfolgreich. Also ich habe nachgelesen, in der Saison 2021 bist du auch Schützenkönigin gewesen. Mit satte 23 Tore in der Saison. Das ist ja wirklich eine Ansage. Und da war dann wahrscheinlich klar, Niki Biller, die sollte lieber in die Richtung aufs Tor laufen, weil die weiß, wie es Tore-Schießen geht, oder?
Ja, also es war schon eine unglaubliche Saison von uns. Also generell war es einfach unsere erfolgreichste Saison bei der TSG. Und das habe ich auch, also nur ich allein habe in dem Fall ja nicht die Tore geschossen. Also im Endeffekt steht immer einer da, der was es dann schießt. Aber ich bin schon eine Spielerin, die was sehr abhängig ist von den Mitspielern rundherum und wie die Bälle kommen. Und in dem Jahr hat einfach alles sehr, sehr gut funktioniert. Und
aber schon eine richtige Torjägerin, weil man muss auch die guten Auflagen erst einmal verwerten. Also den Killerinstinkt vom Tor, den hast du scheinbar schon.
Ja, meine Lieblingsposition, sage ich so, ist schon in der Box drinnen, da wo es am gefährlichsten wird.
Im Strafraum. Genau. Ja. 2021, jetzt springen wir nochmal zurück. 2017, weil 21 warst du Torschützenkönigin. 2017 hast du bei der Nationalmannschaft Europameisterschaft in Holland mitgespielt. War das dein erstes großes internationales Turnier?
Also es war generell für österreichischen Fußball, also für den Frauenfußball, die erste Teilnahme.
Okay.
Also das war schon was sehr Besonderes, dass man da dabei ist und da Geschichte geschrieben hat.
Ich habe das damals auch mitverfolgt, da ist ja schon ein richtiger Hype entstanden. Also da war ja Österreich wirklich im Damenfußballfieber, speziell mit der Nähe zu dir, du als Angerbergerin, also speziell in der Region Kufstein und Umgebung, hat man da schon mal geschaut und gesagt, wow, cool, Niki Biller, kennt man auch noch. Und das war schon schön zum Zuschauen und ich habe sie ja wirklich einen mega schönen Fußball gespielt.
Ja, also es war schon sehr, sehr cool, das Ganze einfach erlebt zu haben. Also wir haben sie am Anfang gar nicht so mitgekriegt, weil bei uns relativ viel zum Glück abgeschottet worden ist. Und man hat eigentlich erst von dem Hype mitgekriegt, wo man dann eh schon über die Gruppenphase hinausgekommen ist, was zu dem Zeitpunkt eine Sensation war. Ja. Und dass es so weit gegangen ist, war unglaublich schön und einfach cool, wenn man so viel einfach mit einem Event bewegen hat können.
Das war wirklich phänomenal und das hat man einfach auch gespürt. Das ist bis über den Fernseher durchgedrungen, diese Euphorie. Das war echt schön. Und ich glaube, ich habe es dann bis ins Halbfinale geschafft, oder?
Ja, genau.
Und dann seid ihr unglücklich ausgeschieden.
Ja, aber also tut immer weh, aber man muss schon auch sagen, dass es für uns alles, was über die Gruppenphase hinausgegangen ist, schon ein Highlight war, weil es war die erste Teilnahme und mit uns hat einfach niemand gerechnet gehabt und das war schon einfach cool.
Ja, es war spektakulär, es war echt ein Riesenerfolg und richtig schön zum Zuschauen. Und es war nicht die einzige EM, ich habe es dann 2022 in England wieder gespielt und da warst du ja auch nicht ganz unwesentlich beteiligt am Weiterkommen. Du hast gegen Norwegen
ein
sensationelles Kopfballtor erzielt und das hat zum 1:0 geführt und hat dich ins Viertelfinale gebracht. Bitte, Niki, erklär mal den Moment, wie genial ist das? 0:0 und es kommt die Flanke, Kopfball, der Ball ist im Tor. Das muss ja schöner geht es ja nicht, oder?
Ja, also generell, dass man es wieder geschafft hat, quasi sie zweimal für eine EM hintereinander zu qualifizieren, das war schon unglaublich und es war einfach, ja, jeder weiß, dass England so ja, Fußballhochburg ist und dass es dort gelebt wird und dieses ganze Event dort war einfach richtig cool, also auch für alle Familien, für alle Fans, die was dort hingereist sind, das war schon was ganz, ganz Besonderes. Und bevor wir aufs Tor gehen, möchte ich ja noch auf das Eröffnungsspiel eingehen.
Ja.
Weil ja, im Old Trafford, im ausverkauften Old Trafford aufzulaufen,
Wahnsinn.
Wenn du da beim Eröffnungsspiel rausgehst gegen England und alles steht nur im Nebel von der Eröffnungsshow ja. quasi und du kriegst nichts davon mit, weil du stehst da in dem Tunnel, in die Katakomben, bist in der Kabine, draußen geht schon voll die Party ab und laufst dann da ein, das ist schon ein Gänsehaut-Moment. Vor allem,
Wahnsinn.
Wenn du dann weißt.
Da zählt es mir jetzt unter dem Rehen die Gänsehaut auf. Also
ja,
da,
ist
ich fühle mich richtig ein, ist echt mega.
Vor allem, wenn da die Fans und die Familien stehen, die was die jahrelang auf solchem Weg begleiten und auch immer zurückstecken müssen und du quasi mit so einem Moment einfach so viel zurück geben kannst, obwohl du jetzt da erstmal nur auflaufst. Das muss man ja
Wahnsinn.
Schon auch bedenken, wie viele Familien, Freunde da auch zurückstecken. Und, ja.
Ja,
und dann gehen wir auf das Spiel gegen Norwegen ein, auf das Tor. Es war für mich einfach so ein unbeschreibliches Gefühl, weil ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, okay, EM da wäre schon was schön, weil ich es einfach davor nicht gehabt habe. Und ich habe zwar viele Tore geschossen und viele aufgelegt und aber wenn man so ein EM da hat, ist es schon nur mal einfach was Besonderes, was ganz Besonderes. Und dass es halt dann so ein schönes Tor geworden ist, beziehungsweise halt eins, was zum 1-0-Sieg verholfen hat, ist dann im Nachhinein betrachtet richtig, richtig cool.
Ganz klar die Matchwinnerin gewesen. Und da ist dein Name nur mehr medial in den Vordergrund gerückt worden. Und da war einfach klar, Niki Biller. Er ist nicht ganz umsonst, ganz vor einer Ruhe. Und deshalb bist du 2021 nicht nur Österreichs Fußballerin des Jahres gewesen, sondern auch Deutschlands Fußballerin des Jahres. Und das ist ja schon allerhand, weil da liegt die Latte schon ganz schön hoch.
Ja, vor allem hat es davor, glaube ich, niemand gegeben, der was auch, also vom Ausland in Deutschland Fußballerin des Jahres geworden ist.
Sensationell.
Und ich hätte damit auch ehrlich gesagt nie gerechnet. Also ich war echt sehr überrascht, weil das schon eine besondere Auszeichnung ist in Deutschland.
Absolut, absolut. Da ist der Ballon d'Or nicht mehr weit entfernt.
Der ist zum Glück noch weiter entfernt gewesen. Aber ich sag, ich habe auch damals der Mannschaft gesagt, diese Auszeichnung, also Torschützenkönigin und Fußballerin des Jahres, habe nicht nur ich mir erarbeitet, sondern es war halt so ein Verdienst von der ganzen Mannschaft, von der Leistung. Und ich habe auch damals in der Abschlussbesprechung gesagt, wenn ich könnte, würde ich jedem was davon geben, von der Auszeichnung. Aber ja, im Endeffekt gibt es auch einen Preis.
Aber das zeichnet dich persönlich und menschlich aus, dass du das so siehst und diese Wertschätzung deiner Mannschaft gegenüber hast und das auch erkennst. Fußball ist natürlich ein absoluter Teamsport und das prägt einen auch über das ganze Leben, oder?
Auf jeden Fall. Wie du gesagt hast, es ist einfach ein Teamsport und ich finde, da kann ich mir alle mit dazu. Und es ist was Schönes, weil ich sage, du kämpfst füreinander, du bist füreinander da, machst dann einen Fehler, bist jetzt der Nächste aus. Und wenn ein Team funktioniert, ist es einfach was richtig, richtig Cooles.
Und man gewinnt miteinander und verliert miteinander. Es ist einfach schön, oder? Wenn man die schweren Lasten gemeinsam verarbeiten kann, als wir, wenn man allein in der Ecke sitzen muss, oder?
Genau,
immer
also das Große und Ganze muss man immer vor das Ich stellen. Also am Platz bist du dann trotzdem, du musst eine Aktion machen und du musst Entscheidungen treffen, aber es gibt immer welche, die was hinter dir stehen und die dich unterstützen, auffangen oder weiterbringen wollen.
Ja, du wirst wahrscheinlich jetzt mit deinen Fußballerkolleginnen so im Privatleben auch dicke Freundschaften pflegen. Nimm mir mal an, oder?
Ja, mit der anderen oder anderen halt mehrere, das ist je nachdem. Also man darf ja nicht vergessen, dass unsere Reisen nicht immer gleich bleiben, sondern dass sich die ständig immer wieder verändern oder Orte sich verändern. Und da bleiben da halt im Endeffekt dann, mit denen du wirklich viel zum Tun hast oder viel erlebt hast, mit denen bleibst du im engeren Kontakt und alle anderen freust du dich, wenn du die wieder siehst, tauscht die aus, aber ist dann auch schwierig, über die ganzen Distanzen immer so viel Kontakt zu halten.
Ja. Ja, das ist eh klar. Aber es ist halt auch echt schön, weil das, glaube ich, sind Freundschaften fürs ganze Leben.
Auf jeden Fall.
An die Zeiten wird man sich immer erinnern, oder? Wenn man gemeinsam Old Trafford Stadion eingelaufen ist, fürs Nationalteam, die Hymne, Gänsehautmomente, das ausverkaufte Stadion. Ich meine, ist ja keine Selbstverständlichkeit im Frauenfußball. Das muss irre sein, oder?
Auf jeden Fall. Und was man nicht vergessen darf, die ganzen Emotionen, was da dahinter stehen, das sind ja die Momente, die was eigentlich immer in Erinnerung bleiben. Und es ist egal, ob das jetzt im Nationalteam ist, ob das jetzt im Dorfverein ist. Es sind ja immer diese Momente und diese Emotionen, die was man miteinander schreibt. Und das macht es quasi so unbeschreiblich oder halt schön.
Ja, jetzt bist du ja ein wahrhaftiges Aushängeschild für den Frauenfußball. Was darfst du dir für die Zukunft, für das Thema Frauenfußball nur wünschen? Wo soll die Reise hingehen?
Generell, dass man im Jugend-Kinderbereich die Mädels unterstützt und ermutigt, zum Fußball zu gehen, dass es Trainer gibt, die was sie herzlich aufnehmen, dass es Mannschaftskollegen gibt, Mannschaftskolleginnen, die was die Mädels unterstützen und die was einer quasi die Schöne vom Fußball einfach zeigen wollen. Und dass man da unten anfängt und sie dann Schritt für Schritt versucht weiterzubringen, dass man dann in der Breite einfach auch, sag jetzt mal so, wie bei uns in Tirol einfach wächst, dass man mehr Mannschaften kriegt. Und die Spitze ist immer, da wird es nach oben hin immer dünner und das weiß man. Aber dass es einfach ja, im Kinderbereich, im Frauenbereich, in der Breite einfach größer wird und dass man das einfach von Verein zu Verein unterstützt und weitergibt.
Ja, ich finde das auch ganz wichtig und ich finde das auch großartig und du bist ja Best Practice Beispiel. Ich meine, du bist ja wirklich ein Dirndl aus dem Dorf und hast allen gesagt, was man erreichen kann. Und deswegen ist es eigentlich schon ein bisschen ein Appell an den Fußballverband, an den österreichischen, dass eigentlich die Mädels das genauso verdient haben, oder? Die Chance zu kriegen, Profifußballer zu werden. Und das gehört meiner Meinung nach nur viel mehr gefördert. Bereits in die Kinderschuhe muss man das erkennen und sagen, du, die Mädels, die haben Talent. Und vielleicht schaffen wir dann eines Tages den Europameistertitel oder sogar Weltmeistertitel mit der österreichischen Mannschaft.
Das wäre schön, wenn wir das schaffen. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man die Kinder einfach unterstützt, das Schöne vom Fußball zeigt, sie Schritt für Schritt begleitet und dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt verschiedene Akademien, sie kriegen dann nochmal vielleicht eine bessere Ausbildung, so wie es bei den Jungs schon üblich ist. Mhm. Und dann sieht man, wo geht der Schritt weiter? Geht es in die Profikarriere oder hat man einfach gut ausgebildete Spielerinnen, die dann ja, also einfach bei den Mannschaften spielen?
Aber ein wichtiges Thema ist sicher auch nur ein bisschen die Gleichberechtigung. Ist kein Geheimnis, dass ein männlicher Profifußballer seinen Lebensunterhalt bestreiten kann mit einem Fußballgehalt. Weit mehr sogar. Aber ist das bei den Damen auch der Fall oder brauchst du nur einen Job als Profifußballerin nebenbei?
Einen Job brauchst du jetzt mittlerweile eigentlich nicht mehr. Oder es ist mittlerweile schon so, dass es finanziell sehr in Ordnung ist, also sehr gut ist. Natürlich hast du da von Verein zu Verein nochmal Abstufungen, Veränderungen oder ja, andere Gehälter, sage ich jetzt. Mhm. Aber es ist schon im Moment, sage ich, dass du davon leben kannst, also ein bisschen was auf die Seiten da kannst, aber wir sprechen jetzt natürlich nicht in der Summe, was jetzt die Männer verdienen. Mhm. Ist vielleicht, sage ich jetzt mal, auch irgendwo verständlich, weil einfach, ja, wenn du zum Männerspiel gehst, dann ist das Spiel innerhalb von wenigen Minuten, Stunden wahrscheinlich ausverkauft, wird einfach mehr generiert wie im Frauenfußball noch. Und die Medien sind auch mehr dahinter. Und ich sage, wir haben in den letzten Jahren eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht. Und jetzt muss man einfach schauen, dass man das immer weiter halt verfolgt, dass man vielleicht irgendwann halt auf einem sehr guten Level ist.
Mhm. Du bist aktuell beim FC Köln, hast aber schon einen Vertrag unterschrieben für VfB Stuttgart bis 2028, glaube ich.
Genau.
Bist du jetzt schon fix unter Vertrag.
Ja.
Das heißt, die Reise geht da hin Richtung Stuttgart. Aber jetzt würde mich nur interessieren, was ist denn deine persönliche Lieblingsfußballmannschaft?
Habe ich tatsächlich nicht.
Hast du keine?
Nein, habe ich eigentlich nie wirklich gehabt. Also ich bin jetzt auch nicht sagen, ich bin Fan von dem Verein oder von dem Verein. Das war eigentlich nie so, sondern ja.
Und
ja.
Idol?
Auch nicht.
Auch nicht?
Nein, also es sind für mich eher Sachen, Aktionen, Aussagen oder Werte, die was jemand vertritt oder was ich her oder was ich einfach gut finde.
Fällt da ein konkretes Beispiel ein, was die begleitet auf deinem Fußballweg?
Nein, jetzt gerade so spontan nicht, aber ich sage, es sind immer halt so Dinge, Aussagen, ja, Werte, die was mir gerade, sage ich jetzt, reinpassen. Und ich sage, ah, das finde ich cool, die Aktion finde ich cool, ja, das möchte ich mitnehmen oder so. Also es ist mehr so Emotionen, Werte, aber jetzt nicht wirklich ein Idol, weil, ja, ich finde es besser, wenn man seinen eigenen Weg schreibt und sich einfach durch so Sachen inspirieren lässt und das dann in seinen Weg, in seine Geschichte mit aufnimmt.
Ja, schön. Und du bist ja jetzt auch wieder in der Nationalmannschaft aktiv. Wann steht da das nächste große Event an?
Das nächste große, also im Herbst spielen wir ja noch quasi das Playoff, ob wir in der Nations League auch bleiben. Mhm. Und dann beginnt 2026 die WM-Quali.
WM-Quali. Das heißt, WM wäre dann das nächstgrößte Event, wo du hoffentlich uns wieder begeistert. Ich hoffe, es qualifiziert sich und du schürst wieder ein, zwei Tore.
Das wäre schön, ja.
Und wenn es irgendwann mit der Fußballkarriere vorbei sein sollte, hast du uns ja heute schon eindrucksvoll bewiesen, dass du mit der Saast auch gut auskennst und du sehr gut haben kannst. Und ja, da darf man uns freuen, wenn wir dich vielleicht einmal da herum wieder begrüßen können, bei uns auf der Alm.
Sehr gerne. Also mein Traum ist es eh, nach der Fußballkarriere mal so einen Almsommer mitzuerleben. Ich finde es auch super, einfach mal auf entspannen, die Kurglocken hören, rausschauen, nicht viel Lärm und Trubel haben, weil das hat man, sage ich, in der Fußballkarriere sehr, sehr viel und deshalb glaube ich, tut das ganz gut.
Das heißt, da kann man richtig gut runterfahren, die Heimat inhalieren, oder? Die Berge, die
Kurglocken. Auf jeden Fall.
Ja, schön. Ja, Niki, ich möchte mich recht herzlich bedanken, dass du bei uns im Podcast warst, auf der Alm herum, und dass du offen und ehrlich warst und uns da so tolle Einblicke gewährt hast. Hat mich sehr gefreut und schön, dass du da warst.
Sehr gerne und ich sage auch danke, weil ja, Atmosphäre ist wirklich super da.
Cool. Okay, Niki, danke. Alles Gute.
Danke.
Auf der Alm, da sind wir frei und wunderbar. Unser Podcast zeigt, wie wandelbar alles war.